Tante, dritt Nummer eins.
Ich ließ Jesus mal beiseite.
Freunde, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir diesen Gottesdienst hier zusammen feiern können. Ihr habt ja an dem festlichen Auftakt gemerkt, dass was besonders los ist. Das hat sich herumgesprochen. Wir feiern heute den 100. Jugendgottesdienst. Herzlich willkommen. Wo kommt ihr her?
Von unten.
Von da unten?
Aber ich
dachte,
wir machen hier eine kleine Freude. Wir hoffen, dass ihr euch freut. Den Namen meiner Jugendgruppe.
Also es geht mit den Überraschungen schon los, wie ihr seht. Ich hoffe. Das Mikrofon schmeiße ich nicht so runter wie die Blumen. Aber wir werden schon sehen. Danke dir, Jörg. Als wir vor 15 Jahren hier angefangen haben, oben in der Schlosskirche, hat kein Mensch geahnt, geglaubt, erwartet oder gehofft oder vermutet, dass das mal so lange gehen würde. Ich bin selber erstaunt darüber, dass wir so lange uns gehalten haben mit diesem Gottesdienst. Wir haben in diesem Gottesdienst zusammen viel erlebt, wir haben viel zusammen gelacht, wir haben viel gehört, wir wurden angefeindet von innen und von außen. Wir haben Freunde und Nachahmer gefunden, wir haben Besuch gekriegt aus anderen Ländern, aus der Schweiz, aus Amerika. Ich bekam graue Haare, mancher von euch hat keinen Sitzplatz bekommen. Mancher wurde hier getröstet, bekam Anregungen, bekam einen Lebenspartner oder ein anderes Mittel gegen die Langeweile. Aber das Größte ist, dass hier tausende Menschen das Wort Gottes gehört haben und das Allergrößte ist, dass in diesem Jugendgottesdienst viele Menschen Jesus als den Herrn ihres Lebens gefunden haben. Und das ist auch das Ziel dieses Gottesdienstes und darum soll es auch heute gehen. Wie gesagt, das Ganze hat vor 15 Jahren angefangen oben in der Schlosskirche. Als die dann einem Bau zum Opfer fiel, mussten wir hier in diese baufällige Kirche umziehen. Hier sind wir nun seit 9 Jahren. Was mich interessiert ist jemand hier, der alle 100 Jugendgottesdienste mitgemacht hat. Gibt es da irgendeinen? Es könnte ja nur irgendein kauarischer alter Herr oder sowas sein. Müsst ihr euch mal ein bisschen umgucken. Also alle 100 hat keiner mitgemacht. Also ich kann mich natürlich melden. Ich kann wirklich garantieren, ich bin alle 100 Mal dabei gewesen. Aber wer von euch war beim ersten Mal dabei? Im September 71, da melden sich ein paar. Das ist schön. Immerhin, ein paar sind doch dabei gewesen. Na, das ist gut. Wir haben damals noch nicht so eine schöne Anlage gehabt wie heute. Wir haben damals noch Mikrofone gehabt von dieser Sorte hier. Mit diesem Zeug haben wir angefangen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das angehört hat mit den Mitteln, die wir damals gehabt haben. Aber ihr könnt es euch jetzt anhören. Bitte anschnallen, Band ab, Heinz.
Lächle, Gott lieb dich, lächle, Gott lieb dich, lächle, Gott lieb dich, lieb dich ganz gewiss und nochmal. Lächle, Gott lieb dich, lächle, Gott lieb dich, lächle, Gott lieb dich, lieb dich ganz gewiss. Alle Tage Sonnenschein kann dir nicht beschieden sein. Jesus ist in Dunkelheit dein Licht. Ist dein Leben arm und leer, hast du keine Hoffnung mehr. Jesus gibt dem Leben neuen Sinn. Lächle, Gott liebt dich. Lächle, Gott liebt dich. Lächle, Gott liebt dich. Lieb dich ganz gewiss.
Das war's. Ja, derjenige. Der, den ihr jetzt gehört habt, das war der Detlef, das war der erste Sänger unseres Jugendgottesdienstes. Wir haben heute zur Feier des Tages eine ganze Kollektion von Sängern eingeladen. Es haben sich einige entschuldigt, die nicht kommen können. Bob Dylan und Gerhard Schöne und Udo Lindenberg sind nicht dabei. Aber ich genieße es als einen historischen Augenblick, dass derjenige, den ihr eben gehört habt, der unser erster Sänger gewesen ist in der Schlossband und im Jugendgottesdienst, heute Abend hier ist, der Detlef. Detlef, wir grüßen dich.
Ich freue mich natürlich genauso riesig, dass ihr heute alle da seid. Das Lied, was ich singen möchte, ist eigentlich fast schon so alt wie die Tonbandaufnahme eben. Allerdings ist der Sinn des Liedes täglich wieder neu. Er heißt Versuch's mit Gott. Mein Glas war leer und ich hab vor mich hingestiert und mir gesagt, du hast nun alles schon probiert. Ob Schnaps, ob Mädchen, heute die und morgen die. Jetzt kotzt mich alles an, so down war ich noch nie. Ich zog aus meiner Tasche wieder diesen Brief von einem Tramp, der mal eine Nacht mit bei mir schlief. Er schrieb, hab Dank und wie mir's ging und ihm ging's gut. Doch da war noch ein Satz, er schrieb mir, geh mit Gott. Wenn jemand mal von Gott sprach, hab ich bisher nur gelacht. Doch dann an diesem Abend hab ich nachgedacht, ob's nicht möglich wär, und dabei fiel mir ein: Versuch macht klug, das kann die Lösung für mich sein. Ich warf mich hin und schrie, oh Gott, hol mich hier raus. Ich halte es so in meinem Leben nicht mehr aus. Ich sagte ja zu Gott, das gestern war vorbei. Ich stand als Neuer auf, war auf einmal frei. Und wenn es einem von euch auch so geht wie mir, versuch's, wie ich mit Gott, mein Freund, ich rate es dir. Entschließ dich jetzt, verliere keine Zeit. Wer einmal zu Gott fand, hat es noch nie bereut. Versuch's mit Gott. Versuch's mit Gott.
Das war der Detlef, das war unser erster Sänger, mit dem wir angefangen haben. Und einer, der als einer der Letzten mit zu uns gestoßen ist, das ist der Lutz. Der Lutz, der ist, als unser Gottesdienst anfing, vor 15 Jahren 11 Jahre alt gewesen. Lutz, ich hoffe, du fühlst dich unter uns alten Knackern einigermaßen wohl. Wir erwarten dich jetzt und sind gespannt, was du uns für eine Botschaft sagen wirst. Was uns miteinander verbindet, ist ja nicht unser Alter oder unsere Jugend, sondern ist unser gemeinsamer Herr und unsere gemeinsame Botschaft. Der Lutz.
Ich will meine Lieder singen, wie es mir gefällt. Ich will nicht über meinen Schatten springen, nicht um alles in der Welt. Ich will meine Lieder singen für diese Welt. Ich lasse die Saiten klingen, was die Gitarre hält. Ich will doch kein Wellenreiter, ich will kein Mitläufer sein. Ich will der Wegbereiter meines Herrn sein. Ich lass mich nicht programmieren mit diesem Schund. Ich will es selbst probieren und... Ich will meine Lieder singen, so gut ich kann. Mit 30 Silberlingen fang ich sowieso nichts an. Ich bin doch kein Hurensohn, der nur gefallen will. Mich lässt der Judaslohn ganz einfach kühl. Ich will meine Lieder singen für diese Welt. Ich will euch die Botschaft bringen, die am Ende zählt. Ich will meine Lieder singen für diese Welt. Wir wollen euch die Botschaft bringen, die schon heute zählt.
Schönen Dank, Lütz. Wir müssen zwischendurch mal was Geschäftliches erledigen. Wir können ja nicht nur zuhören hier. Es gibt auch noch anderes zu tun. Zunächst möchte ich mich bedanken für die letzte Kollekte. Wir haben uns zu Weihnachten im Weihnachtsgottesdienst das letzte Mal hier gesehen. Wir haben gesammelt für Kinder in dem Heim der Innermission in Teltow, Kinder, die keine Eltern haben. Es sind zusammengekommen 7.549 Mark und 57 Pfennig. Herzlichen Dank für diese herrliche Kollekte. Schönen Dank. Wir haben in diesem Gottesdienst viel Geld gesammelt und geopfert. Und wir haben viel Freude machen können und viele Menschen unterstützen können, von Kinderheimen und Säuglingsheimen bis hin zu Altersheimen. Ich habe noch nie gehört, dass in einem Jugendgottesdienst so viel Geld zusammengekommen ist wie hier bei euch. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr an den Sammelbüchsen niemals vorbeigegangen seid. Wisst ihr übrigens, wie in Schottland eine unerwünschte Demonstration von der Polizei aufgelöst wird? Da gehen die Polizisten mit der Sammelbüchse auf die Menge los. Die kleinste Kollekte, die wir in diesem Jugendgottesdienst gesammelt haben, das war die erste im Jahre 1971, das waren 266 Mark und 51 Pfennig. So klein, Leute, haben wir mal angefangen. Die größte Kollekte für Brot für die Welt 1985, das waren 10.978 Mark. Und unser Kontenstand ist im Moment, wenn man alles zusammenzählt, was wir in 15 Jahren gesammelt haben, 455.000 Mark, fast eine halbe Million, Leute. Herzlichen Dank. Heute sammeln wir für diese Kirche, in der wir zu Gast sein dürfen. Ihr seht ja, dass hier einiges gemacht werden muss und irgendwann wird auch der Umbau hier drin losgehen. Wir wollen heute unsere Opfer geben für diese Kirche, damit sie hier renoviert werden kann. Einverstanden? Dann am Schluss. Alles klar. Schönen Dank. So, nun kommt unser nächster Gast. Ich sage das, was ich jetzt zu sagen habe, mit einer gewissen Rührung, weil es einer ist, der von Anfang an dabei gewesen ist und die ersten Gottesdienste mitgestaltet hat und mit dem mich eine lange und tiefe Freundschaft verbindet. Wir beide sind durch diesen Gottesdienst zusammengekommen, zusammengewachsen und ziehen seitdem, seit nun fast 15 Jahren, durch die DDR und halten gemeinsam Jugendwochen. Und ich könnte mir diesen 100. Jugendgottesdienst gar nicht anders vorstellen, als wenn er nicht dabei wäre. Der Jörg!
Krankheit in mir steckt, ein Leiden mich erschreckt, dann rufe ich und du wendest dich mir zu. Du machst mein stellst meine Füße auf weiten Raum. Du machst es mit mir gut, du machst es mit mir gut. Frag ich mich sorgenvoll, wie ich entscheiden soll, dann bitt ich im Gebet um Rat, wie's weitergeht. Du machst mein Herz wieder leicht, du machst mir wieder Mut, du stellst meine Füße auf weiten Raum, du machst es mit mir gut. Machst du wieder klar, was vorher dunkel war? Du machst mein Herz wieder leicht, du machst mir wieder Mut, du stellst meine Füße auf weiten Raum, du machst es mit mir. Es mit mir gut.
Es ist immer wieder erstaunlich, was so für Gerüchte umgehen. Zum Beispiel, seit wir das Traumschiff gekauft haben, da geht ja das Gerücht hartnäckig um, wir würden demnächst nun auch die Schwarzwaldklinik kaufen, zum Tag des Gesundheitswesens und zum Tag des Verkehrswesens, den siebten Sinn, können wir alle als Fahrzeughalter gebrauchen, wegen der Ersatzteilbeschaffung. Einige behaupten sogar, es würde Dallas angeschafft, aber das halte ich für unmöglich, erstens, weil GR ja nicht käuflich ist und weil wir uns das wirklich nicht leisten können. Mit Pam und Sue auf Du und Du, da macht der Kessel Buntes zu. Ich bin mal einem Gerücht nachgegangen, das in unserer Stadt kursiert und habe die einzelnen Stationen dieses Gerüchtes verfolgt und dabei ist Folgendes herausgekommen. Mitteilung an alle Pfarrämter. Am 13. April wird in der baufälligen Petrikirche direkt am Theaterplatz ein seltenes Jubiläum gefeiert. Der Jugendgottesdienst, der vor 15 Jahren in der Schlosskirche begann, findet zum 100. Mal statt. Als Geschenk wird eine Reihe prominenter Sänger erwartet. Die Festpredigt wird wie üblich von Pfarrer Theo Lehmann gehalten. Die Kirche ist geheizt. Pfarrer an Kirchenvorstand. Am 13. April fällt die Petrikirche direkt am Theaterplatz feierlich ein. Seltsam. Das soll ein Geschenk sein für den Jugendgottesdienst, der dort seit 15 Jahren sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Es werden promovierte Festprediger erwartet. Pfarrer Theo Schneemann wird die Kirche vorher noch einmal singend heizen. Kirchenvorstand an Leiter der jungen Gemeinde. Für den 13. April ist der Theaterdirektion etwas Seltsames eingefallen. Ein Jugendgottesdienst für 15- bis 100-Jährige auf dem Platz vor der Petrikirche. Als Geschenk wird erwartet, dass Pfarrer Leo Lehmann mit einer provozierenden Festpredigt einheizt. Leiter der jungen Gemeinde an die junge Gemeinde. Am 13. April wollen 15 Jugendliche einen 100-Jährigen überfallen. der sich in der Petrikirche ein Geschenk holen will. Leo Themann wird Feste dazu predigen. Einer aus der jungen Gemeinde. Jetzt schlägt's 13. Der Theo wird 100. Als Geschenk bekommt er die Petrikirche. Das war längst fällig. Was nun jetzt längst fällig ist an dieser Stelle, das ist einmal ein Dankeschön an alle die, die es ermöglichen, dass dieser Gottesdienst stattfinden kann und die damit helfen. Ich möchte mich jetzt bedanken als erstes bei dem Kirchenvorstand dieser Gemeinde hier, dass er uns Asyl gewährt und uns hier aufgenommen hat. Danke. Und dann bei all den anderen Mitarbeitern, die hier mitmachen. Also zum Beispiel bedanke ich mich bei der Gruppe der jungen Gemeinde in Borna, die immer die Predigtvorbereitung mit mir zusammen macht. Ich bedanke mich bei der Gebetsgruppe in der Sakristei, wo immer junge Menschen sitzen und dafür beten, dass ihr das Wort Gottes begreift und annehmt. Ich bedanke mich überhaupt für alle Beter. Für alle Beter, die hinter diesem Gottesdienst stehen. Ich bedanke mich bei den Seelsorgerhelfern, die die Plakette tragen, die als Gesprächshelfer für euch immer hier zur Verfügung stehen in beiden Gottesdiensten. Ich bedanke mich bei denen, die ab 13 Uhr hier durch die Kirche wieseln und wuseln und das Ganze aufbauen, die ganze Technik und den Umbau hier vornehmen, die diese Riesenarbeit machen. Bei allen, die die Organisation machen, den Büchertisch, alle, die mal bei der Band mitgemacht haben. Ich bedanke mich bei der Schlossband. Ihr werdet ja gemerkt haben, wir haben heute einen neuen Sänger gehabt, den Ralf. Wir haben im Ganzen so ungefähr 50 Mitarbeiter, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen und mich nicht bei allen bedanken. Aber ich möchte stellvertretend für eine Person aus diesem Mitarbeiterkreis jetzt etwas sagen und da bitte ich, dass mal Fräulein Vogel nach hier oben transportiert wird. Fräulein Vogel, unsere Gemeindehelferin von Schloss, die bitte ich jetzt mal hierher. Wo steckt sie? Fräulein Vogel ist die Gemeindehelferin der Schlosskirche. Das ist die Aktivistin der ersten Stunde, denn sie hat den ersten Gottesdienst mit angefangen und sie ist fast bei allen Gottesdiensten dabei gewesen. Ich glaube, sie hat nur zweimal und zwar in jedem Falle dann entschuldigt gefehlt. 98 Mal war sie dabei. Also ihr seht, sie ist schon fast an der Grenze zur Vollkommenheit. Es fehlen ihr nur 2%. Fräulein Vogel, das müsst ihr wissen, ist diejenige, die die ganze Vorbereitung im Hintergrund macht, die die Liedzettel immer herstellt, das Essen für die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Fräulein Vogel, stellvertretend für alle anderen möchte ich mich bei Ihnen mal bedanken, möchte Ihnen diesen Blumenstrauß überreichen und weil ich weiß, dass Sie gerne Kaffee trinken, habe ich Ihnen auch ein Päckchen Jakobskrönung mitgebracht. Ja, es steht hier drauf, bis März 87 zu verbrauchen. Also Sie können es auch schon vorher trinken. Sie müssen nicht bis März 87 warten. Und kennen Sie den Unterschied zwischen Jakobskaffee und Mokkafix?
Nein.
Den kennen Sie nicht. Ist das bei euch bekannt? Also Jakobskrönung, das ist die Spitze. Aber Mokkafix, das ist der Gipfel. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja. Wir wollen jetzt unseren nächsten Gast begrüßen. Das ist einer, der uns mit seinen Liedern immer wieder viel Freude gemacht hat und uns auch sehr nachdenklich gemacht hat. Der hat auch über schwerwiegende Themen mit der Leichtigkeit gesungen, die den echten Künstler von einem bloßen, stumpfsinnigen Agit-Propagandisten-Sänger unterscheidet. Der hat mit der Liebe gesungen, die den Engagierten vom bloßen Zuschauer unterscheidet. Und er hat immer mit der Verschwitztheit gesungen, die ihn von allen anderen Menschen unterscheidet. Der Volkmar!
Wie
Wie könnte es anders sein? Ein Lied über die Kinder Gottes im engeren Sinne. Wenn du mal eine Tochter hast oder vielleicht einen kleinen Sohn, wirst du merken, Freud und Leid kriegen eine völlig neue Dimension. Jeder kleine Kummer geht dir dann ans Herz. Jedes Lachen, jedes Wort lindert deinen Schmerz. Aus Spiel wird Ernst, aus Ernst wird Spiel, und die Vernunft nützt dir nicht viel, weil jedes Kind ganz herrlich spinnt. Da stehst du nur rum, da kannst du nichts machen, kannst du nur still sein, so zwischen Weinen und Lachen. Es war im Herbst vergangenes Jahr, wir fuhren gemeinsam raus aufs Land. Voran mit Schreien und Hurra, Katrin ihr Windrad in der Hand. Plötzlich hat's wohl ausgehakt, sie kletterte im Nu an einer Riesenpappel hoch und rief mir von dazu. Ich such den Wind, der mir geschwind, mein Windrad dreht, das stille steht. Ich weiß bestimmt, dass ich ihn find. Da stehst du nur rum, da kannst du nichts machen, kannst du nur still sein, so zwischen Weinen und Lachen. Ihr Geburtstag, dachte ich mir, soll sein ein ganz besonderer Tag. Man wird doch nur einmal vier, soll sie sich wünschen, was sie mag. Von mir aus 100 Luftballons, ein Gummikrokodil, eine Reise mit der Eisenbahn, egal was sie auch will. Zu dem, der rund und manchmal schmal, zum Mond würde ich zu gerne mal. Schafft man das, sag, in einem Tag. Da stehst du nur rum, da kannst du nichts machen, kannst du nur still sein, so zwischen Weinen und Lachen. Du liegst wach mit deiner Frau und es ist schon lang nach Mitternacht. Plötzlich hörst du ganz genau, wie sich Wehe im Flur zu schaffen macht. Du traust deinen Augen nicht, in Mütze, Mantel, Schuh steht dein Sohn, der leise spricht, die Augen hat er zu. Ich hätte der Nacht gern beigebracht, dass sie mich manchmal ängstlich macht, ob sie versteht, wie mir's da geht. Da stehst du nur rum, du, da kannst du nichts machen, kannst du nur still sein, so zwischen Weinen und Lachen. Wenn du mal eine Tochter hast oder vielleicht einen kleinen Sohn, wirst du merken, Freud und Leid kriegen eine völlig neue Dimension. Abends ist man meist K.O., müde und geschafft. Das ist nun mal mit Wundern so, die kosten ihre Kraft. Doch wenn man mal ganz unten ist, dann leuchtet in der Finsternis ein Kindergesicht, hell wie ein Licht. Da stehst du dann rum, brauchst du nichts machen, brauchst du nur still sein, so zwischen Weinen und Lachen.
Ich möchte jetzt mal ein Wort zu den Liedern in unserem Gottesdienst sagen. Viele Lieder, wie zum Beispiel Die Antwort, mein Freund und Freunde, kommt, singt Halleluja und sowas, die sind für diesen Gottesdienst geschrieben worden, in dem ersten Gottesdienst zum ersten Mal gesungen worden und haben sich seither verbreitet. Das Singen und die Lieder haben für uns immer eine ganz große Rolle gespielt und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle mal bei den Gastsängern bedanken, von denen wir heute ein paar hier haben. Weil die nämlich im wahrsten Sinn des Wortes in unseren Gottesdienst jedes Mal eine persönliche, eine andere, eine besondere Note reingebracht haben. Ich kann die Namen und Sänger der Gruppen, die bei uns gewesen sind, jetzt nicht alle aufzählen. Ich wende mich bloß an die, die heute nun hier sind und möchte denen mal sagen, ihr habt uns viel Freude gemacht mit euren Liedern, uns oft getröstet, ermutigt, gestärkt. Viele eurer Lieder sind uns im Ohr geblieben und sind mit uns gegangen. Und wir danken euch. Und ich denke, wir sollten uns mal bei allen unseren Gastsängern jetzt gemeinsam bedanken. Unsere Gastsänger, die sind für uns immer eine Bereicherung gewesen mit ihren verschiedenen Gaben. Sie haben übrigens auch alle ganz verschiedene Berufe. Also heute haben wir zum Beispiel hier einen Gaststättenleiter, einen Gemeindediakon, einen Theologiedozenten, einen Puppenspieler und einen Mönch, den Franziskaner Pater Thomas.
Als ich zum ersten Mal hier war, da war der Zettel auch schon hier. Zwei Hälften vergilbt, zerrissen, aber das, was draufsteht, glaube ich, ist noch älter. Es flackern die Lichter schon auf in der Stadt, die Sonne glüht rot. Und da man dich Christus gekreuzigt hat, ist Gott nun tot. Kommt, lasst uns die Finsternis singend bestehen, in der er hängt, auf dass wir darinnen die Sonne sehen, die uns umfängt. Wir preisen, anbeten dich, ewiges Licht, für deine Nacht, die göttliches Leben den Menschen verspricht, wer wartet und wacht. Oh.
Freunde, jetzt seid ihr dran, steigt in das Boot. Das zweite Lied vom Liedzettel.
Gestattet, dass wir kurz mal stören. Wir bringen unserem Jubilar ein ganz bescheidenes Ständchen dar. Ach, seid so nett, auf uns zu hören. Der Anlass ist gewaltig groß. Den Gottesdienst gibt's 100 Mal. Voll Ehrfurcht nennt man diese Zahl. Ach, Theo, sag, wie kam das bloß? Was konnt in all den vielen Jahren, wo manches kam und manches ging und vieles gar nicht erst verfing, uns diesen Gottesdienst bewahren? Vielleicht dein flotter Jugendstil, dazu die Band mit Waschbrettsound, die Gags und Witze gut gelaunt. Ich denk, der Segen wirkte viel. Wir finden das ganz wunderbar. Von uns aus kann's so weitergehen. Drum bringen wir ganz unversehen dir schnell ein paar Präsente dar. Da wär zuerst was für den Magen. Du fandest immer klare Worte, drum möchten wir mit dieser Torte fürs Predigen mal Danke sagen. Zwar sind die Sätze, die du sprichst, recht scharf gewürzt und wohlbereitet, doch keiner unter uns bestreitet, auch an der Sahne fehlt es nicht. Und für das Auge bringen wir dir, Theo, einen kleinen Schmaus. Es ist ein 100-Blumen-Strauß. Er hält ihn in den Händen hier. Der Lenz lässt seinen Gruß entbieten, dem Gottesdienst für junge Leute. Vielleicht ist dem, ich wünsche es heute, noch mancher Frühling auch beschieden, dass Gottes Wort in voller Kraft und reichlich hier verkündigt wird und Gott aus dem, was sich verirrt, viel neues, heiles Leben schafft. Wir wünschen es und grüßen sehr und ziehen uns diskret zurück. Und eine kleine Festmusik folgt mit dem Lied jetzt hinterher. Drum steigt ins Boot und singet laut und lasst es hören und feiert diesen Gottesdienst mit uns zur Freude unseres Herrn.
Es ist los, zweifle du nicht.
Liebe Freunde, zwei Männer sitzen im Gasthaus und essen zu Mittag. Es kommt der Herr Ober zum Kassieren und fragt den Ersten, was hatten Sie? Ein Schnitzel, ein Bier. Du fragst den Nächsten, was hatten Sie? Sagt er, ich hatte Hunger und Durst. Um eine Frage richtig zu beantworten, muss man sie erstmal richtig verstehen, beziehungsweise richtig verstehen wollen. Und von der richtigen Beantwortung von Fragen hängt im Leben sehr viel ab. Im Fernsehen, bei Wim Tölke, da kriegt der den ersten Preis, der am meisten weiß. Also zum Beispiel, warum isst Khomeini immer nur Bratkartoffeln oder keine Bratkartoffeln und immer nur Rühreier? Nur weil er Ayatollah findet. Im Examen entscheiden deine Antworten über das, was beruflich aus dir wird. Und da helfen dir dann nicht mehr solche Sprüche wie lieber eine 5 als gar keine persönliche Note. In der Partnerschaft, da entscheiden deine Antworten über das, was aus euch beiden wird. Denn irgendwann, da kommt ja mal der Tag, an dem dir dein Partner die Frage stellt, die eine Frage, die Frage, die entscheidende, auf die alles ankommt, nämlich, liebst du mich? Das ist auch die Frage, die Jesus stellt, die Jesus dir stellt und die er dir heute stellt, die er dir heute durch mich stellt. Also ich frage dich, liebst du Jesus? Ich weiß natürlich, dass viele von euch jetzt bei sich denken, also so geht das doch nicht. So kann man das doch nicht sagen, so kann man doch nicht fragen, so direkt. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe in meinem Leben schon viele Fehler gemacht. Aber ein Fehler war ganz bestimmt, dass ich bestimmten Menschen diese Frage nie gestellt habe. Ich habe zum Beispiel mit Vikaren zu tun gehabt in der Ausbildung. Ein Vikar, das ist so ein Zwischending zwischen Theologiestudent und Pfarrer. Also so eine Art theologischer Teenager. Eine Mischung aus kreativen Chaoten und autoritärer Amtsperson. Ich habe diesen jungen Männern manche Frage gestellt, zum Beispiel, warum wollen Sie Pfarrer werden? Was möchten Sie, wenn Sie mal im Pfarramt sind? Wie stellen Sie sich das vor, ein Pfarramt zu führen und so weiter? Aber die Frage, die eine Frage, die entscheidende Frage, die habe ich denen leider nicht gestellt. Denn wenn ich diese gebildeten und oft sehr gut ausgebildeten und manchmal auch nur eingebildeten Theologen gefragt hätte, lieben Sie Jesus? Da hätten die vielleicht gelächelt, bisschen unsicher, bisschen überheblich, wären vor Peinlichkeit auf ihrem Stuhl hin und her gerutscht, hätten dann angefangen rumzueiern und hätten zu mir gesagt, also so geht das nicht. So kann man das doch nicht sagen. Das ist mir zu fromm, das ist mir zu einfach, das ist mir zu pietistisch. So direkt kann man doch nicht fragen. Ja, warum eigentlich nicht? Erstens mal ist es doch eine ganz einfache Frage. Die muss man doch beantworten können. Und zweitens mal hat Jesus diese Frage gestellt. Und zwar gleich dreimal. Und zwar dem Petrus. Wer war Petrus? Petrus war ein Fischer. Pfoten breit wie Flundern. Ein Maul so groß wie ein Hai. Hartnäckig wie eine Schildkröte. Vorlaut wie ein Stichling. Temperament wie eine Kaulquappe, aber eine Seele wie ein Goldfisch. Und zu dem sagt Jesus eines Tages, folge mir nach. Das war das erste Wort, das er von Jesus gehört hat. Und das hat genügt. Der stand auf, der ließ alles hinter sich und ging von da an mit Jesus. 3 Jahre lang ist er mit Jesus durch die Gegend gezogen, zusammen mit 11 anderen Jüngern. Die anderen hielt der Petrus für Versager, sich selber hielt er für den Größten. Und als die Geschichte mit Jesus anfing, brenzlig zu werden, da behauptete er großfressig, und wenn die anderen alle dich verlassen, ich werde auf alle Fälle bei dir bleiben. Und er hat nicht nur große Reden geschwungen, sondern als das Kommando anrückte, um Jesus zu verhaften, da hat er das Schwert geschwungen. Da war er der Einzige, der zum Widerstand, zum Schwert gegriffen hat, und was getan hat. Und das war schon eine Leistung. Und als sie dann Jesus den Schauprozess machten, da ist er hinterhergeschlichen, hat sich in den Gerichtshof mit eingeschlichen, um in der Nähe von Jesus zu sein, um zu sehen, was mit ihm passiert. Und sich so weit vorzuwagen in die Höhle des Löwen, das war schon eine Leistung. Aber dann klappte der Mann zusammen. Aus Angst, ausgerechnet aus Angst vor einer Frau. Die hatten da im Gerichtsgebäude eine kleine Raumpflegerin, die marschierte gerade so mit dem Mülleimer durch den Hof zur Mülltonne. Sieht sie im Vorbeigehen den Petrus, guckt ihn an und sagt, na hör mal Kollege, du bist da auch einer von diesen Jesusleuten. Und da lässt Petrus die Luft ab, wie so ein Luftballon, in den man mit einem kleinen Nadelstich reingestochen hat. Da sackt der große Petrus zusammen und leugnet, Jesus habe ich noch nie gehört. Der wird ein zweites Mal gefragt, er leugnet wieder. Und als sie zum dritten Mal zu ihm sagen, du gehörst doch auch zu diesen Jesus-People, da vergisst er alles, was er in 3 Jahren gelernt hat. Er vergisst seine gute Erziehung, er fällt zurück in die rüde Sprache und fängt an zu fluchen wie so ein Hochseefischer und sagt, nun Gott, verdamm ich noch einmal, ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Den Menschen. Er spricht den Namen Jesus, den Namen seines Freundes, seines Meisters, den spricht er nicht mal aus. Den Namen des Mannes, zu dem er mal in der größten Stunde seines Lebens gesagt hatte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Davon ist jetzt nichts mehr da. Das ist alles vergessen, das ist alles Asche, das ist alles weg. Ist alles verleugnet. Petrus ist der absolute Versager. Vom hohen Ross seiner Überheblichkeit fällt er hier runter in das tiefste Loch seines Lebens. Das ist der totale Abfall von Jesus. Ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Als er gekreuzigt wird, ist er nicht dabei. Als Jesus begraben wird, ist er nicht dabei. Und jetzt ist er wieder dabei, in seinem alten Beruf zu arbeiten, als Fischer am See Tiberias. Und da kommt Jesus zu ihm, direkt an seinen Arbeitsplatz. Es ist die erste Begegnung des Auferstandenen, des vom Tode auferstandenen Jesus mit dem Verleugner Petrus. Der absolute Sieger trifft den absoluten Versager. Petrus kann sich jetzt an allen 5 Fingern abzählen, wie die Sache jetzt weiterlaufen wird. Was jetzt fällig ist, Jesus wird zu ihm sagen, du bist eine Pfeife, du hast versagt, du hast mich enttäuscht, hier hast du Parteibuch und Papiere, du kannst gehen, wir sind geschiedene Leute. Es ist zwischen uns aus. Aber Jesus tut nie das, was zu erwarten ist. Der tut immer das Unerwartete, das Ungewöhnliche. Zum Beispiel, als sie Jesus zum König machen wollten, da machte er nicht mit, sondern machte sich davon. Als sie ihn ans Kreuz hängten, da gab er nicht auf, sondern er vergibt sogar seinen Mördern. Als sie ihn ins Grab legten, ist er nicht lahmgelegt, sondern da kommt er wieder raus. Und als er jetzt dem Petrus begegnet, da macht er ihm keinen Vorwurf, sondern er macht ihm eine Liebeserklärung. Johannesevangelium, Kapitel 21. Als sie nun die Mahlzeit gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich die anderen haben? Jesus tut hier nicht so, als ob überhaupt nichts passiert wäre. Der wischt das Versagen des Petrus nicht einfach unter den Tisch. Der schludert nicht einfach über seine Sünde weg. Im Gegenteil, er nimmt sie unheimlich genau. Der nimmt den Petrus hart ran. Auch nicht so auf die plumpe Tour, wie wir sowas machen, warum warst du nicht linientreu, warum hast du mich verleugnet? Oder was noch blöder ist, was hast du dir dabei gedacht? Das ist so die Frage, die immer die Lehrer oder die Eltern stellen, wenn ein Schüler eine Scheibe eingeschmissen hat oder sowas. Jesus stellt nicht solche idiotischen Fragen, der stellt das ganz anders an. Dezent, aber deutlich. Er spricht das Versagen des Petrus nicht einfach aus, aber er spricht es dreifach an. Erstens, schon beim ersten Wort, das Jesus sagt, da weiß der Petrus Bescheid. Denn Jesus redet ihn nicht an mit seinem Namen Petrus, diesen Namen hatte Jesus ihm gegeben nach der Bekehrung, sondern er redet ihn mit seinem alten Namen an, Simon, Sohn des Johannes. So hieß der Mann vor der Bekehrung, also noch kein Kind Gottes war, also noch ein Kind des Johannes gewesen ist. Und wenn Jesus ihn hier offiziell mit seinem alten Namen anredet, da will er damit gleich als erstes sagen, mit dir muss ich noch mal ganz von vorne anfangen. Mit der Anrede Simon ist das ungefähr so, wie wenn meine Lehrer zu mir Theodor gesagt haben. Ich heiße eigentlich offiziell Theodor, aber mich nennen immer alle Theo. Aber wenn meine Lehrer zu mir sagten Theodor, da wusste ich, dass was im Busch war. Das war Alarmstufe 1. Wenn Jesus hier sagt, Simon, Sohn des Johannes, also wenn er hochoffiziell wird, da will er ihm damit klar machen, Sünde, deine Sünde ist eine offizielle Angelegenheit. Und sowas erledigt sich nicht von alleine, das muss auch offiziell erledigt werden. Sünde ist Trennung von Gott und diese Trennung hatte der Petrus offiziell vollzogen, als er sich offiziell und öffentlich von Jesus losgesagt hat. Ich kenne diesen Menschen nicht. Viele Menschen nehmen viele Sünden viel zu leicht. Jesus nimmt jede Sünde ernst, blutig ernst. Der verblutet am Kreuz in aller Öffentlichkeit. Anders ging's nicht. Und deswegen steht in der Bibel, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es musste erst mal einer sterben, um den Schaden der Menschheit zu reparieren. Um deine Schuld, auch die Schuld des Petrus, aus der Welt zu schaffen. Und wenn er ihn hier ganz offiziell mit seinem alten Namen anspricht, da möchte er schon mit diesem ersten Wort in dem Petrus etwas wecken. Er möchte nämlich eine bestimmte Sehnsucht in ihm wecken. Die Sehnsucht nach Vergebung, nach Befreiung von der alten Schuld, nach einem neuen Leben. Viele Menschen, die sich Christen nennen, die haben diese Sehnsucht noch nie verspürt. Eben deswegen, weil die noch nie den Ernst der Sünde begriffen haben. Sünde ist keine Panne, Sünde ist eine Katastrophe. Sünde ist Selbstmord, Sünde ist Selbstausschluss von Gottes Reich. Sünde ist die Eintrittskarte für die Hölle. Das ist die Garantiebescheinigung für ewiges Verlorensein. Ich fürchte, auch in diesem Gottesdienst sind immer wieder viele Menschen, die ihre Verlorenheit nie erkannt haben. Soll ich euch mal sagen, was mir an diesem Gottesdienst bisher immer gefehlt hat und was ich mir immer gewünscht habe, wonach ich mich sehne, was ich mir immer erhofft habe? Ich habe mir erhofft, dass in euch eine tiefe Sündenerkenntnis entsteht und dadurch eine tiefe Sehnsucht nach Vergebung. Das ist mein Wunsch und deswegen predige ich. Weißt du, dass du durch deine Sünde vor Gott verloren bist? Und schämst du dich für deine Schuld? Leidest du unter deiner Sünde? Weißt du, dass nur Jesus dich vor der Hölle retten kann und dass er dich retten will? Hast du ihn schon mal gebeten, dich zu retten? Sehnst du dich danach, ein anderer, ein erlöster Mensch zu sein? Dann komm doch und gib Jesus heute Abend noch dein Leben. Weißt du, der am Kreuz hing mit ausgebreiteten Armen, der wartet noch heute auf dich mit ausgebreiteten Armen der Liebe, dass du zu ihm kommst. Zweitens, Jesus sagt zu dem Petrus, zunächst nicht, hast du mich lieb, sondern er sagt, hast du mich lieber als die anderen. Das ist eine diskrete, aber unüberhörbare Anspielung auf die dreifache Verleugnung. Auf die Szene, als sich Petrus wie so ein sieggewohnter Boxer aufgespielt hat und gesagt hat, wenn die anderen alle in die Knie gehen, ich stehe wie eine Eins. An diese Arroganz, als er sich für besser hielt als die anderen, erinnert ihn Jesus hier in sehr diskreter Weise. Mit der Frage, hast du mich lieber als die anderen? Und das Dritte, wodurch Jesus den Petrus an seine Schuld erinnert, Er fragt ihn dreimal: Hast du mich lieb? Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, dreimal fragt Jesus den Petrus nach seiner Liebe. Der geht also mit seinem Jünger die einzelnen Stationen, wo er gesündigt hat, im Geiste noch einmal durch. Und er erspart es dem Petrus nicht, seine Sünde noch einmal Schritt für Schritt nachzuerleben. Der Petrus begreift: Als ich Jesus verleugnet habe, war der gar nicht vorbei, der hatte ja da gerade seinen Prozess. Aber der weiß alles. Der wusste das schon vorher. Der wusste alles über Petrus und der weiß auch alles über dich. Ob deine Sünde wie beim Petrus erst 3 Tage alt ist oder schon viele Jahre, das spielt keine Rolle. Jesus weiß Bescheid. Kein Mensch weiß, was und wie oft du gesündigt hast. Du weißt es vielleicht selber schon nicht mehr, aber Jesus weiß es. Und deswegen ist ja auch er der Einzige, der dich an deine Sünden, nämlich durch seinen Heiligen Geist, erinnern kann. Jesus überführt hier den Petrus Punkt für Punkt seiner Schuld. Aber der macht das nicht, indem er ihn nach seiner Schuld fragt, sondern indem er ihn nach seiner Liebe fragt. Liebst du mich? Wisst ihr, wer so fragt, der liebt den anderen. Es wird niemals ein Mensch, dem du unsympathisch und dem du gleichgültig bist, dir diese Frage stellen. Wenn du in den Bus steigst und einen anrempelst und latscht ihm auf die Füße, da sagt er bestimmt nicht zu dir: Sagen Sie mal, lieben Sie mich? Der sagt ganz was anderes. Sondern wenn dich jemand fragt: Liebst du mich? Da kann das nur jemand sein, der dich liebt, der dich bereits liebt, bevor du deine Antwort gegeben hast. Die Frage: Liebst du mich? Ist eine Liebeserklärung. Wenn also Jesus den Petrus fragt: Liebst du mich? Dann will er ihm damit erklären: Ich habe dich lieb, noch bevor du irgendwas sagst. Ich habe dich lieb nach wie vor, ganz egal, was passiert ist. Obwohl ich dein Versagen kenne und ich will, dass es zwischen dir und mir wieder gut ist. Jesus liebt dich und er will auch, dass es zwischen dir und ihm wieder gut ist. Der weiß von dir sowieso alles. Der weiß alles, auch was die alle hier von dir nicht wissen. Was deine Mutter nicht weiß und was deine Freundin nicht weiß und was dein Ehepartner von dir nicht ahnt. Der kennt die Gedanken, die nur du alleine in deinem eigenen Schädel gedacht hast. Der kennt deinen Neid auf deine Klassenkameraden, deine Heuchelei, deine elende Feigheit, deine ganze Erbärmlichkeit bis hin zu deiner Gottlosigkeit, der weiß das alles. Und der liebt dich trotzdem. Kannst du dir das vorstellen? Das kann man sich nicht vorstellen. Aber Liebe, das ist ja nicht was, was über die Vorstellung, über den Verstand läuft, sondern über das Herz. Also frage ich dich jetzt, Hand aufs Herz: Liebst du Jesus? Weißt du, es geht hier nicht um Gefühle. Wenn es um Gefühle geht, da genügt es, wenn du ein paar Bier reinschüttest und anschließend auf dem Rummel gehst und mit der Berg- und Talbahn fährst. Da kriegst du schon Gefühle. Nein, es geht hier bei dieser Frage um die ganz nüchterne Frage: Kannst du ohne Jesus überhaupt sein? Was bleibt von deinem Leben übrig, wenn du Jesus mal wegstreichst? Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Welche Stelle hat er in deinem Leben inne? Steht er bei dir an erster Stelle? Das ist nämlich die einzige Stelle, die Jesus einzunehmen bereit ist. Er ist nicht bereit, auf der zweiten oder irgendeiner anderen Stelle zu sitzen. Er ist nur bereit, die erste Stelle einzunehmen. Und entweder hat Jesus in deinem Leben die erste Stelle oder du hast ihn überhaupt nicht in deinem Leben. Jesus bewirbt sich heute bei dir um die erste Stelle in deinem Leben. Er bewirbt sich um deine Liebe. Hast du mich lieb? So lockt er dich aus der Tiefe deiner Schuld. Und er kommt nicht mit harter Faust und schlägt in dein sündiges Leben rein, obwohl er dazu auch die Macht und das Recht hätte. Aber es geht ja Jesus nicht um sein Recht. Es geht ihm um deine Rettung. Und deshalb kommt er und deckt deine Sünde auf, indem er dich nach deiner Liebe fragt. Petrus antwortet auf diese Frage dreimal: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Kannst du das nicht auch mal sagen? Pack doch mal alles, deine ganzen Zweifel und deine Unsicherheiten und deine Unklarheiten und deine Sehnsucht und alles, pack das doch mal ganz in diese Frage rein und übergib dich mit diesem einen Satz: Jesus, das könnte deine Bekehrung sein. Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Sag das doch mal. Jesus lieben heißt, seinen Willen tun, ihm gehorchen, ihm nachfolgen. Und deshalb heißt das letzte Wort, was Jesus hier zu Petrus sagt: Folge mir nach. Das ist buchstäblich das erste Wort, was Jesus zu Petrus gesprochen hat, und es ist buchstäblich das letzte Wort, was er zu ihm spricht, was er zu seinen Jüngern spricht und was er hier im Johannesevangelium spricht. Vor allen Predigten, die Jesus gehalten hat, vor allen Wundern, die er getan hat und vor allen Erlebnissen, die er geteilt hat, da steht als erstes die Aufforderung: Folge mir nach. Und nach allen Pleiten und nach allem Schuldigwerden, nach allem Versagen, nach allen Sündenbekenntnissen und nach aller Sündenvergebung steht als letztes das Wort: Folge mir nach. Mit diesem Wort fängt Jesus an und mit diesem Wort hört Jesus auf. Das erste und das letzte Wort haben das größte Gewicht. Denn die ersten und die letzten Worte betonen das Wesentliche. Für Jesus ist das Wichtigste, dass du mit ihm gehst. Und deshalb ist sein erstes und auch sein letztes Wort an dich: Folge mir nach. Als ich fertig war mit dem Schreiben dieser Predigt, da habe ich festgestellt, dass ich vor 15 Jahren mit der ersten Predigt angefangen habe, genau eben mit diesem Bibelwort: Folge mir nach. Und eigentlich ist das ja der Inhalt von allen Predigten gewesen, die ich bisher hier gehalten habe. Und falls es nochmal 100 Jugendgottesdienste geben sollte, da kann ich euch jetzt schon versichern, auch da werde ich nichts anderes predigen als diese eine Aufforderung von Jesus: Folge mir nach. Und jetzt lasst uns beten.
Jesus Christus, du hast den Petrus nicht verdammt. Du hast ihn nicht weggeschickt. Du hast ihn angesprochen. Und du hast ihn lieb gehabt. Und das brauchen wir auch. Dass du uns annimmst, uns ansprichst, nicht wegschickst. Dass du uns Mut machst, den Weg weiter mit dir zu gehen. Oder überhaupt erst anzufangen. Hab Dank für diese großartige Gelegenheit in diesem Gottesdienst. Hab Dank für dieses großartige Angebot, das du uns machst, mit dir neu zu leben. Hab Dank für diese wunderbare Einladung von dir heute Abend. Und hab Dank, dass du nicht nur einlädst, dass du nicht nur Mut machst, sondern dass du auch die Kraft gibst, den ersten Schritt zu dir zu tun und dann alle weiteren mit dir zu gehen. Wir loben dich dafür. Wir wollen das weitersagen. Wir danken dir dafür. Wir preisen dich dafür und wollen dir die Ehre geben, vor allen und über allen, die in dieser Welt etwas sagen wollen oder etwas zu sagen haben. Lasst uns gemeinsam das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gottesdienst ist für die Jugend
Alte können auch mal mit rein. Sollen wieder jünger werden, sollen wieder jünger sein.
Gottes Liebe geht auch über dir. Gottes Liebe geht auch über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint.
Manchmal sind Massen gekommen, mancher blieb trotzdem allein. Wer Jesus hier als Freund fand, wird nie mehr einsam sein.
Gottes Liebe geht auch über dir. Gottes Liebe geht auch über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint.
Hundertmal waren wir zusammen, diese Zahl ist uns zu klein. Soll mal 200 werden, soll mal 200 sein.
Gottes Liebe geht auch über dir. Gottes Liebe geht auch über dir. Selbst ein Stein.
Freunde, und jetzt geht hin in dem Frieden unseres Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen. Gut nach Hause.